Ja, meine Predigt heute ist nicht so ohrwurmig. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt, das ist nicht alles Gott, was glänzt, von Timothy Keller. Das fand ich so toll und habe gedacht, also diese Wahrheiten da drin, was ich da gelernt habe, das müssen andere Leute auch hören. Das ist ein Thema, das hört sich immer nicht so schön an. Aber was denkst du zum Beispiel, wenn du Götze hörst? Also Götze klingt ja schon blöd, das Wort, ne? Und das gehört auch in die gleiche Kategorie wie Hölle oder Sünde oder Teufel. Man mag eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben, man mag es dann noch nicht mal aussprechen. Und ich denke da auch so, wenn ich Götze höre, so viel, vielleicht so kleine hässliche Götterfiguren, Geld, Opfer, Dienen. Also es ist ein unangenehmer Begriff. Und damit möchte ich auch lieber nichts zu tun haben. Also ich habe zu Hause auch keine Götzen stehen. Ich habe keine kleinen Buddhas, ich habe keine Sternzeichen. Ich habe vor vielen Jahren mal hatte ich so Sternzeichenanhänger aus echtem Silber. Habe ich weggeschmissen. Fehlt mir auch nicht. Wir haben keine Drachenbilder. Geld behalten wir auch nicht alles für uns. Also eigentlich ein götzenfreies Leben. Hört sich doch gut an, oder? Ich finde, ich kann da richtig stolz drauf sein. Mich irritiert gerade, dass ich von meinem Mann nur die Füße sehe. Robert, willst du vielleicht? Er kann mich gar nicht sehen. Ja, ich glaube aber nicht, dass ich so stolz sein sollte, denn auch wenn ich keine offensichtlichen Götzen verehre, da gibt es doch immer irgendwas, das mich vielleicht ein bisschen von Gott ablenkt. Und so hat ja auch jede Zeit so ihre eigene Form der Götzenanbetung, ihre eigene Form der Götzen. Und die Praktiken unterscheiden sich heute vielleicht gar nicht so sehr wie die in der Antike. Da kann man sagen, ja, aber wir bringen doch heute keine Menschenopfer mehr. Natürlich bringen wir der Artemis keine Menschenopfer mehr. Aber wenn zum Beispiel das Streben nach Geld, nach Macht, nach Ruhm alles erfüllt und uns von der Familie wegbringt, dass wir die Familie vernachlässigen, ist das dann nicht vielleicht auch eine Art Menschenopfer, auch wenn es nicht der Artemis dient? Ja, ist nur die Frage, sind Geld, Familie oder Karriere was Schlechtes? Also ich sage da auf keinen Fall. Solange sie nicht der Mittelpunkt unseres Strebens sind. Solange sie nicht von Gott ablenken. Und wir schauen uns heute mal genauer an, wo sich diese Götzen so verstecken und wie eigentlich Gutes sich gerne zwischen Gott und uns stellt. Und die Götzen, die verstecken sich auch oft im Herzen und sie verstecken sich vor allem auch, weil sie ja nicht gefunden werden wollen. Macht es für uns nicht leichter. Und dem Abraham ging es nicht anders. Einerseits ist er ja Gott vollkommen ergeben gewesen. Er glaubt ihm, er vertraut ihm. Er hat seine Heimat und wirklich alles hinter sich gelassen. Er ist unser Glaubensurvater. Er hat die größten Verheißungen der Geschichte bekommen. Und trotzdem hatte er ein Götzenproblem. Und das gefiel Gott natürlich nicht. Und so hat er Abraham einen Weg angeboten, ihn davon zu befreien. Und das war ein echt extrem schwerer Weg, aber es hat geklappt. Die erste Herausforderung für ihn war ja, alles, was ihm so Sicherheit und Wohlstand und Frieden versprochen hat, aufzugeben. Und dann mit unbekanntem Ziel in die Wüste zu gehen und da was Neues aufzubauen. Er stand vor der Herausforderung, aus Gehorsam Gott gegenüber alles aufzugeben, worauf er seine Hoffnung gesetzt hatte. Und alles, was ihm bis dahin auch erstrebenswert erschien. Aber er hat es gemacht. Das war die erste Herausforderung. Die, finde ich, ist noch gar nicht so schlimm. Da hat er das Götzenproblem, was er vielleicht gehabt hätte mit seiner Heimat, mit der Familie, mit dem Ruhm, das hat er wunderbar gelöst. Aber dann kam ja noch das Zweite. Und ich finde, das ist in meinen Augen also wirklich die viel, viel größere Herausforderung. Ihr kennt es alle. Es geht um die Bibelstelle im 1. Mose, Kapitel 22, Verse 1 bis 18. Auch wenn ihr das alle wahrscheinlich schon in- und auswendig kennt, möchte ich es trotzdem vorlesen. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer. Und machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehnen, ein Schaf zum Brandopfer. Und die beiden gingen miteinander. Wird sich ersehen, nicht ersehnen. Und die beiden gingen miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die Gott ihm gezeigt hatte, da baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher, man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ja, ohne Frage, was wir hier lesen, das widerstrebt unserem Bild von Gott. Da gehe ich mal davon aus, sind wir hundertprozentig einer Meinung. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Wer von euch hat noch keine Diskussion über Grausamkeiten von Gott geführt, wo es um diese Textstelle ging? Ist da jemand, der noch keine Diskussion darüber führen musste? Nee, ne? Also bei mir war das auch schon öfter mal Thema. Ja, wenn man sich mit der Kultur der damaligen Zeit auseinandersetzt, da findet man ein bisschen was anderes. Die Hoffnung und Träume der Menschen, die drehten sich nicht um persönlichen Erfolg, auch nicht um Wohlstand oder um ihre eigene Bedeutung. Da jeder innerhalb der Familie lebte und niemand ohne Familie existieren konnte, strebte man immer nach dem Wohl der ganzen Familie. Dazu kam das Erstgeburtsrecht, wonach der Erstgeborene den größten Teil des Erbes erhielt, und zwar um die Position der Familie langfristig zu sichern. Den Besitz aufzusplittern, so wie wir das heute machen, so schön gerecht, das hätte die Position der Familie geschwächt. Vielleicht hätte es sie sogar ganz zerstört. Alle Erwartungen ruhten also auch auf dem Erstgeborenen. Und wenn der Erstgeborene stirbt, dann ist das damals vergleichbar gewesen, als wenn einem Chirurg heute die Hände steif werden. In der Bibel finden wir daher auch an verschiedenen Stellen, dass die Erstgeborenen ihr Leben verloren aufgrund der Sündhaftigkeit des Volkes oder der Familie. Und man konnte allerdings durch ein Opfer diese Sünde abbüßen. Ihr wisst das ja von dem Auszug aus Ägypten, als alle Erstgeborenen von dem Todesengel heimgesucht wurden. Nur nicht die, an deren Türen dieses Blut des Lammes klebte. Gott gehörten alle Erstgeborenen. Aber er hat die Erstgeborenen Israels verschont. Und so war nun aber jede Familie Gott etwas schuldig. Jede Familie war Gott seinen Erstgeborenen schuldig. Wenn wir zu dem kommen, was ich eben aus Mose gelesen habe, wenn Gott nun Abraham befohlen hätte, Sarah zu töten, dann hätte Abraham gedacht, das ist jetzt aber ein schlechter Traum, also das kann nicht sein. Jemanden umbringen, das widerspricht Gottes Regeln, ganz klar. Aber als Abraham den Auftrag bekam, Isaak auf den Berg zu bringen, dann widerspricht das nicht Gottes Logik. Und es widerspricht auch nicht seinen früheren Aussagen. Denn Gott hatte ihn nicht beauftragt, Isaak grundlos zu ermorden. Er verlangte ein Opfer. Und hier ging es um die Sünde, die Abraham von Gott trennte. Und das war Abraham bewusst. Der Erstgeborene musste für die Sünde der ganzen Familie sterben. Das hört sich für uns wahrscheinlich jetzt nicht weniger grausam an, aber wir kommen auch nicht um diesen Kontext herum. Es wird Abraham wahrscheinlich auch nicht leichter, dadurch, dass er das als ein Opfer verstanden hat. Das andere ist, dass zu der Zeit auch Menschenopfer tabu waren. Also ich denke mal, er war wahrscheinlich so in einer Zwickmühle so, auf der einen Seite Gott und das Verständnis um Opfer, auf der anderen Seite kann auch nicht sein, Gott will gar keine Menschenopfer. Auch wenn er nun nicht weiß, wie Gott seine Verheißung erfüllen soll, wie er den Menschen nun Rettung durch seine Linie und Segen schenken soll, was er ja schon vorher bekommen hatte, diese Zusage. Er hat sicher keine Ahnung, aber er glaubt Gott und seinen Zusagen. Und auch ohne alles zu verstehen, macht er sich auf den Weg. Er hofft auf Gottes Hilfe, auf seine Gnade. Er sagte ja auch zu Isaak, Gott wird schon ein Opferlamm finden. Können wir die Tür vielleicht wieder zumachen? Das ist irgendwie. Abraham wusste, dass Gott Schuld sühnen und trotzdem gnädig sein kann. Vielleicht hat er ja auch gedacht, ich weiß, Gott ist gleichzeitig heilig und gnädig. Ich weiß nicht, wie er beides jetzt übereinkriegt, aber irgendwie wird es ihm gelingen. Und hätte Abraham nicht dieses Bewusstsein gehabt, dass Gott heilig ist und immer irgendwelche Sünde zwischen ihnen stand, dann wäre er einfach nur auf Gott sauer gewesen, er wäre hoffnungslos gewesen und er wäre wahrscheinlich vollkommen zerknirscht auf diesen Berg gegangen, wenn er überhaupt hochgegangen wäre. Aber Abraham hat im Laufe der Handlung wahrscheinlich verstanden, dass ihn das Opfer lehren sollte, Gott mehr zu lieben als seinen Sohn. Und so sagt Gott dann ja auch in Vers 12, nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest. Abraham gibt sich Gott ganz hin. Und heute noch sehen wir die Auswirkung Abrahams Vertrauens. Fast die Hälfte aller Menschen sieht Abraham als den geistlichen Vater. Das ist richtig viel. Stellt euch mal vor, 4 Milliarden Menschen. Das wäre aber nicht so, wenn Gott Abraham nicht geholfen hätte, seine Götzen aus dem Herzen zu entfernen. Die Sünde von Abraham, seiner Familie und allen nachfolgenden Generationen wurde ja inzwischen ausgebügelt durch Gottes erstgeborenen Sohn. Und ich bin der Meinung, für Gott war das Unterfangen genauso schwer wie für Abraham. Jesus hat alle Strafen durch seinen Tod getragen. Gott ist heilig. Und wie heilig, das werden wir zu Lebzeiten wahrscheinlich nie erfahren. Das würden wir wahrscheinlich auch gar nicht tragen können. Ja, Abraham hatte sich sehnlichst diesen Sohn gewünscht. Jeder hat Ziele und Wünsche. Doch würde wahrscheinlich keiner von uns auf die Idee kommen, dass das Erreichen des großen Ziels das Schlimmste ist, was uns passieren kann. Das Erreichen deines größten Traumes, wenn es das Ziel deines Lebens ist, ist wahrscheinlich nicht gut für dich. Ja, nur Gott kann uns richtig ausfüllen. Nur er kann uns wahres Glück schenken. Es ist gut, Ziele zu haben. Nur dürfen wir diese nicht mehr lieben als Gott. Und das ist bei Abraham gewesen. Sein größter Wunsch war ein Sohn. Den hat er bekommen. Aber er hat seinen Sohn mehr geliebt als Gott. Vielleicht hat er ein oder andere, nicht von hier, von irgendwo überhaupt Menschen, das Ziel, er möchte beruflich Erfolg haben. Und das nimmt ihn so mit und mit und mit. Und das ist dann das Ziel, dass er vielleicht Manager wird. Und es ist viel wichtiger als Gott. Gott steht nicht mehr im Mittelpunkt. Und das ist natürlich wieder was, der nicht so gut ist. Er hat ihm vielleicht mehr vertraut, also seinem Sohn, denn sein Sohn ist ja sein Erbe gewesen. Sein Sohn sollte alles bekommen, wofür Abraham sein Leben lang gearbeitet hat. Er sollte seinen Namen fortführen, was früher so wichtig war. Ja, und dass Götzendienst nicht nur mit Anbetung von Figuren zu tun hat oder von Söhnen, das lesen wir auch in Hesekiel 14. Menschenkind, diese Männer haben ihr Herz an die Götzen gehängt. Sie freuen sich an Dingen, die sie zur Sünde verführen. Gott spricht hier nicht von kleinen oder großen Standfiguren, denen geopfert wird, sondern von Taten. Die Ältesten haben ihre Herzen an irgendwas gehängt. Und das verführt sie immer wieder zum Sündigen. Und das entfernt sie von Gott. Ja, auch heute. Heute gilt diese Ansage ja auch für uns. Und Dinge, die eigentlich gut sind, wie materieller Wohlstand, wie beruflicher Erfolg, Liebe, Familie oder Ähnliches, wenn wir dem eine zu hohe Bedeutung beimessen, dann kann es zu einem Götze werden und uns von Gott trennen. wenn wir zu viel Platz in unserem Herzen dafür hergeben. Wir machen sie dann zum Mittelpunkt unseres Lebens. Wir erwarten dann, dass diese Dinge unserem Leben Sinn, Sicherheit und Erfüllung geben. Ich denke mir, mit dieser Formulierung kann man es vielleicht noch mehr verstehen. Alles, was unserem Leben oder wo wir denken, das verleiht meinem Leben Sinn, das verleiht meinem Leben Sicherheit und das gibt meinem Leben Erfüllung, diese Alleinstellungsmerkmale. Dann trennt es uns ja automatisch von Gott, dann ist es ja nicht mehr im Mittelpunkt. Es gibt ja auch das schöne Lied, was Mittelpunkt heißt. Und das finde ich selber auch so schön, weil das sagt nicht, Gott muss Nummer eins sein und die Familie muss da drunter sein und da drunter muss die Arbeit sein, sondern Gott muss der Mittelpunkt sein. Und dann ist ja alles andere noch da drumherum. Das heißt, ich muss nichts aufgeben. Ich muss nur Gott in den Mittelpunkt setzen. Und da kann die Familie ja genauso mit dazugehören. Ja, das ist ja alles auch nichts Schlechtes. Ich sage mal, die Liebe, Gott ist Liebe. Wie kann da Liebe schlecht sein? Oder die Familie. Die Familie ist auch Gott gewollt und sie steht auch unter Gottes besonderer Verheißung. Beruflicher Erfolg. Wenn wir begabt werden, dann sollen wir das doch einsetzen. Unser Potenzial ist auch ein Gottesgeschenk. Und Wohlstand, auch daran ist nichts Schlechtes. Wer hat, der kann geben. Und wer Wohlstand hat, der kann noch viel mehr geben und unterstützen. Es geht nur darum, was für einen Sinn sie in unserem Leben haben. Welchen Stellenwert wir diesen Sachen geben. In Römer 12, Verse 1 und 2, da finden wir eine gute Anleitung, wie es sein soll. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ich weiß auch noch, wie ich so vor fast 10 Jahren beim hörenden Gebet war, was Gott mir da gesagt hat. Also vorher, ich weiß nicht, ob ich es ja auch schon erzählt habe, ich war ja bei der Sparkasse, ich hatte eine unbefristete Stelle, es ging uns finanziell recht gut, es war alles sicher, es war planbar, das war richtig gut. Und dann habe ich immer in dem Gebet halt gesagt bekommen, ich soll eine Brücke überqueren. Und diese Brücke überqueren hieß, die Sicherheit da hinten zu lassen, die Finanzen da hinten zu lassen. Und mit diesem Sicherheitsdenken, wenn ich das nicht so hinter mir gelassen hätte, dann hätte ich auch nicht Theologie studieren können. Weil ich habe ja 5 Jahre kein Geld verdient und ich musste mich auf Gott verlassen. Ich wusste auch nicht, was hinterher kommt. Wie soll ich denn hinterher mein Geld verdienen, wenn ich das alles aufgebe? Und ich habe dann diese Brücke überquert. Und mit diesem Überqueren dieser Brücke konnte ich das hinter mir lassen und ich konnte ja das machen, was Gott sich für mich gedacht hat. Und seitdem haben wir halt als Familie auch eine tolle Sache nach der anderen erlebt. Und das heißt ja nicht, dass wir deswegen am Hungertuch nagen. Gott hat uns ja versorgt, er hat uns alles geschenkt und er hat uns immer viel mehr geschenkt und zum richtigen Zeitpunkt, als wir das vorher erwartet haben. Aber ich musste diese Brücke überqueren und meinen Fokus etwas anders setzen. Ja, mein Sicherheitsdenken und auch die Finanzen waren ein Götze. Das ist halt einfach so, obwohl es was Gutes gewesen ist, aber es hat einfach zu viel Stellenwert gehabt und Gott hat mir da rausgeholfen. Götzen erkennen, ich finde, das ist auch echt schwer. Ich hätte ja nie gedacht, dass mein Sicherheitsdenken ein Götze gewesen ist. Es ist doch gut vorzusorgen. Aber dieses Denken hätte mich halt davon abgehalten, Gott zu folgen. Und vorgesorgt hatten wir ja trotzdem, wir sind ja nicht kopflos gewesen. Gottes Willen und seine Pläne hätten nicht für mich im Vordergrund stehen können. Es gibt aber auch noch andere genügend verborgene Götzen. Was sich so in unserem Herzen eingenistet hat, das beeinflusst unser Denken und Handeln. Wer zum Beispiel nach Macht strebt, dem ist es ja egal, ob er Anerkennung bekommt. Wer nach Anerkennung strebt, der wird gerne Macht abgeben. Der eine tut alles für seinen Körper, der andere hortet Geld. Aber alles kann zu einem falschen Gott werden, vor allem die allerbesten Ziele im Leben. Und ein Götze ist, wenn etwas Gutes zu dem einzig Guten wird, das über alle anderen Regeln und Ansprüche erhaben ist. Und das Gemeine ist auch, dass wir dann ja auch Sklaven dieses vermeintlich Guten werden. Wir setzen ganz viel Energie dafür ein und vernachlässigen anderes. Unser Herz ist damit ausgefüllt. Aber eigentlich soll unser Herz ja mit was anderem ausgefüllt sein, nämlich mit Gott. Er will darin wohnen und mit seiner Liebe und mit dem Guten, das im richtigen Maß gut für uns ist. In Galater 4 steht, und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr Gott, dass ihr zu Gott lieber Vater sagen könnt. Wenn da kein Platz mehr drin ist, ist doof. Aber der Heilige Geist, der soll in unser Herz. Die andere Sache ist ja auch die Befriedigung, die uns ein Götze schenkt, das lässt ja schnell nach. Wie viele Leute, die beruflich Erfolg haben und zufrieden sein könnten, sind auf einmal nicht mehr zufrieden, müssen noch ein bisschen mehr haben. Wie viele reiche Menschen, die an der Börse spekulieren, müssen immer noch ein bisschen mehr haben, obwohl sie viel mehr Geld hätten, als sie jemals ausgeben können. Es muss immer ständig neu gefüttert werden. Also bei Gott ist das bei mir zwar auch so, also ich kann von Gott auch nicht genug bekommen und ich will immer mehr wissen und mehr erleben. Aber es schadet nicht, es bringt ihn damit ja nicht raus aus meinem Herzen und es befriedigt mich auch langfristig. Schlimm wird es, wenn unser falscher Gott auch in irgendeiner Weise bedroht wird, wenn die Macht schwindet, wenn die Aktienkurse schmelzen. Dann ist es nicht nur ein Verlust, dann fühlt es sich so an, als wenn es das Ende unseres Lebens ist. Es gibt keine Hoffnung mehr. Das Interessante ist, was ich auch gelesen habe, was mir gar nicht bewusst war, als es diesen Börsencrash vor über 10 Jahren gab, da war ich auch noch bei der Sparkasse, also ich habe das auch vor Ort mit den Kunden live mitgemacht. Meine Kunden haben das relativ gut vertragen, weil sie meistens sicherheitsorientiert waren, also die hatten wenig Aktien und das ging dann noch. Aber was ich auch gehört habe, dass sich wirklich viele Menschen umgebracht haben, weil sie einen Haufen Geld verloren haben. Das Interessante ist, sie hätten noch genug gehabt, sie hatten im Schnitt noch ungefähr so viel, wie wahrscheinlich jeder Einzelne von uns hat. Aber dieses große Geld war weg, sie haben keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Und da denke ich, das ist für mich so unvorstellbar. Aber da sieht man, wenn dieser Gott halt weg ist, dieser Götze, dann hat das Leben keinen Sinn mehr. Und dann hatten die halt ohne dieses Leben keinen Sinn. Es steckt ja auch noch mehr dahinter, ne? Die Anerkennung, das Ansehen, war alles nichts mehr wert. Und das sind halt Auswirkungen vom Anbeten falscher Götter. Den Spruch kennt auch jeder, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und ich finde, das ist so schlimm. Wir reden ja von Hoffnung. Diese Hoffnung haben diese Menschen nicht gehabt. Auch andere, die vielleicht Macht verlieren, da ist vielleicht was passiert im Unternehmen, dann verliert er seine Machtposition, hat keine Hoffnung mehr. Wir haben diese Hoffnung. Und ich finde, das ist einfach so großartig. Und die haben wir, weil wir auch Gott im Herzen haben. Ja, vielleicht fällt dem einen oder anderen ein und sagt, okay, da ist vielleicht doch noch was in meinem Leben, ist gut, aber ich messe dem vielleicht zu viel Wert bei. Vielleicht liegt vor dir dann auch mal so ein Berg wie vor Abraham. Ich hoffe nicht, dass es so ein schlimmer Berg wird. Ich glaube, das ist auch einmalig. Aber was können wir machen, wenn wir so einen Berg besteigen sollen, der ein schweres Opfer von uns verlangt? Wenn wir auf etwas verzichten wollen, wo wir meinen, also eigentlich können wir das aber nicht. Also ich bin der Meinung, das können wir überhaupt nicht ohne Gebet machen. Wir können es auch gar nicht ohne Gottes Hilfe machen. Vielleicht ein Gebet wie das. Ich fürchte, du verlangst von mir, dass ich auf etwas verzichte, ohne dass ich mir mein Leben bisher nicht vorstellen konnte. Aber solange ich nur dich habe, kann ich alles andere entbehren. Du bist mein Reichtum, meine Gesundheit, meine Quelle, die Quelle meiner Liebe, Ehre und Sicherheit. Dich werde ich nie verlieren. Den Blick also dahin lenken, was Gott für dich hat und dass Gott alles ist. Und wichtig ist, den Blick auf Jesus auszurichten, wertschätzen, was er getan hat und fröhlich lobpreisen. Jesu Liebe in uns einpflanzen, das ist eine mega herausfordernde Umkehr. Aber wenn es eine Umkehr aus Freude ist und Dankbarkeit Gott gegenüber, dann wird es gelingen. Also wenn ich jetzt irgendjemandem sagen sollte, also du musst mir schon Geld abgeben und du arbeite mal weniger, dann wird das keiner machen wollen. Da ist dann keine Freude im Herzen. Aber wenn man selber drauf kommt und wenn Gott so den Finger da so reinlegt, dann wird es eine Freude, weil du auch weißt, Gott wird sich in deinem Herzen noch viel mehr ausbreiten. Und mit Freude im Herzen, da wird uns eine Umkehr gelingen. Und dann werden wir die Götzen noch nicht mehr haben wollen. Ich versuche meiner Mutter auch schon lange zu sagen, dass der Buddha, den sie vor ihrer Tür hat, ruhig mal weg könnte. Aber da ich das angesprochen habe, darf er jetzt nicht mehr aus Versehen runterfallen. Das ist ein bisschen doof. Ja, eine Umkehr aus Zwang führt zu Unzufriedenheit. Also meine Mutter wäre nicht glücklich damit. Sie ist auch kein Buddhist, aber sie findet diesen Buddha so süß. Manchmal sind es solche Kleinigkeiten. Jesus mehr lieben, ihm mehr Raum geben. Sich freuen. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Das sagt Paulus in Philippa. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Ich finde das so toll. Freude. Am besten ist es natürlich, wenn es gar nicht erst zu so einer Bergsteigersituation kommt und du schon vorher die Götzen so einer am anderen vom Thron schubsen konntest. Aber auch wenn es mal passiert, Gott möchte ja Gutes für dich. Und das ist was wir uns immer wieder sagen können. Gott möchte Gutes für jeden Einzelnen von uns. Und er hilft dir. Wenn du einen Götzen entdeckst in deinem Leben, dann wird Gott nicht sagen, oh, mach mal, das ist deine Sache. Er wird sagen, na klar, gib ihn her, ich schmeiß ihn weg, ich helfe dir. Und ich freue mich auch darüber, dass er mir so geholfen hat, über diese Brücke zu gehen. Dass ich die Sicherheit in seine Hände legen konnte und nicht auf das Bankkonto oder den Arbeitsvertrag. Und er hält es bis heute. Und ich bin glücklich damit. Kann ich auch noch erzählen, so eine Geschichte, die fand ich einfach selber witzig. Ich habe vor ein paar Tagen Kontoauszug angeguckt und da ist der zweite Teil vom Weihnachtsgeld auf dem Konto gelandet, das, was mein Mann gekriegt hat. Ich habe überhaupt nicht mehr mit gerechnet und früher war das so, ah, in einem Monat, da kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass ich mich so gefreut habe, dass es nicht mehr so in meinem Denken war. Und da merke ich so hinterher, wie schön das einfach ist, wenn wir Gott das geben können. Und er beschenkt uns ja. Und selbst wenn jemand Macht abgibt, Gott wird demjenigen auch Macht schenken, so wie es gut für denjenigen ist. Das heißt nicht, dass wir uns nackig machen und dann haben wir hinterher nichts mehr. Sondern wir haben das, was im richtigen Maße gut für uns ist. Ja, denk dran, bei einem Götzen entlarven, was immer Glück, Sinn und Identität verspricht, außer Gott, das ist ein Götze. Du kannst dir auch noch eine andere Frage stellen, wenn du Götzen erkennen möchtest. Wovon versprichst du dir mehr Liebe und Wertschätzung, als du von Gott erwartest? Eine andere Frage, auf die ich auch gar nicht gekommen wäre. Was fürchtest du am meisten? Wenn du darauf achtest, wovon deine Albträume handeln, dann entdeckst du vielleicht auch noch Götzen. Was fürchtest du? Was uns beherrscht, ist unser Herr. Wer nach Macht strebt, wird von der Macht beherrscht. Wer nach Anerkennung strebt, hat sich in die Gewalt der Menschen gegeben, denen er gefallen möchte. Wir beherrschen unser Leben dann nicht selbst. Wir werden von dem beherrscht, das die Herrschaft über unser Leben hat. Von dem an, dass wir dauernd denken, dass es uns enorm wichtig ist. Also wenn ich denke, das ist richtig wichtig, dann sollte ich überlegen, ob ich es vielleicht nicht zu wichtig mache. Was beherrscht dich? Wofür gibst du gerne Geld aus? Wofür lebst du unter der Woche? Was ist dir wichtig? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr in der Woche nichts machen sollt, dass ihr kein Geld ausgeben sollt, dass ihr auch keinen Spaß am Geld ausgeben habt. Darum geht es überhaupt nicht. Ich gehe auch gerne einkaufen. Und ich gehe auch gerne zum Sport, auch wenn es mir keinen Spaß macht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es darf halt nicht den Stellenwert haben. Ich darf halt nicht fünfmal die Woche zum Sport gehen und sagen, Sport ist das Wichtigste überhaupt und alles andere ist nicht mehr wichtig. Ich gehe nicht zum Hauskreis oder ich habe keine stille Zeit, weil ich muss morgens erstmal joggen gehen. Obwohl Joggen natürlich gut ist. Es kommt auf den Stellenwert an. Auch wenn wir auf unsere starken Gefühle blicken, dann können wir vielleicht auch nochmal einen Götzen finden. Wo liegt deine stärkste Verletzung? Was kannst du nur schwer oder gar nicht vergeben? Wo wirst du zornig? Was macht dir Angst? Was lässt dich verzweifeln? Und gerade mit den Fragen ist, warum ich auch am Anfang nicht sagen kann, ich habe ein götzenfreies Leben. Ich finde mich da auch immer wieder. Ja, was steckt hinter diesen Gefühlen, Gott oder Götze? Und das wirst nur du herausfinden. Und das kann dir auch kein anderer sagen, das musst du selber machen. Und Götzen ersetzen, das ist dann der nächste Schritt. Ich habe schon gesagt, Jesus mehr lieben und seine Freude annehmen. In Lukas 10 steht, der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und allen deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das alles braucht ganz oft wahrscheinlich etwas Geduld. Es kann ein Prozess sein, der ein Leben lang dauert. Ich habe das zum Beispiel mit der Anerkennung. Ich weiß, ich werde mein Leben lang daran arbeiten müssen, dass das kein Götze ist. Es geht auch nicht um äußerlichen Gehorsam, der sich dann im Einhalten von Regeln oder Gesetzen ausdrückt. obwohl das ja manchmal leichter ist. Es geht um ein auf Jesus ausgerichtetes Herz, das seinen Frieden aus Jesus bezieht. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du auf dem richtigen Weg, dich von Götzen frei zu machen. Und auch Paulus hat ja früher schon für seine Christen gebetet, in Epheser 3. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Ja, und die gute Nachricht, wenn du auf Gott vertraust und er die Mitte deines Lebens ist, dann wird dich auch nichts beherrschen. Dann hast du Freiheit und bekommst das Gute, das in dem richtigen Maß für dich gut ist, was Gott für dich vorgesehen hat. Und so möchte ich euch das Gebet einfach nochmal zusprechen. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Amen.